Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Inwiefern sind wir relevant bei dem, was wir arbeiten und veröffentlichen? Es ist nicht das Thema, haben wir genug Medien und genug Informationen, sondern und was und wie sie veröffentlichen, sondern glauben uns überhaupt die Menschen? Glauben Sie daran, was wir an was wir veröffentlichen, und wie wichtig ist das, was wir veröffentlichen, oder bleibt vielleicht das Wichtigste eben im Dunkeln? Neben dieser Krise der Freiheit, würde ich mal sagen, haben wir eine Vertrauenskrise vom Publikum.
Goran Mihajlovski, der mazedonische Präsident der SEMO, der Southeast Europe Media Organization, am Donnerstag in Skopje, der mazedonischen Hauptstadt, wo vor 2 Stunden das Southeast Europe Media Forum zu Ende ging. Darüber mehr in diesem Medienmagazin in der Ausgabe vom 18. Oktober 2014 als Aufzeichnung direkt aus Skopje, aber auch mit dem wichtigsten deutschen medienpolitischen Thema. Politik stellt die Weichen für ARD-ZDF-Jugendangebot. Und aus Griechenland hören wir, wie deutsche und griechische Journalisten mit der Krise in Griechenland umgingen. Und das alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
6 Kilometer vom Radio 1 Studio in Potsdam-Babelsberg entfernt berieten die Länderchefs in dieser Woche auch über ihren eigenen Auftrag an ARD und ZDF, die Lücke zwischen Kinderkanal und Erwachsenenfernsehen zu schließen. Aus der ARD-ZDF-Idee, Fernsehen, Radio und Online zu verzahnen, wird vorerst nichts. Wie letzte Woche hier vom sächsischen Staatskanzleichef Johannes Beermann bereits angedeutet, gibt es nur einen Online-Auftrag und 2 digitale TV-Kanäle werden geschlossen. Werner Lange befragte in Potsdam Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, SPD aus Nordrhein-Westfalen.
Wie ist es denn jetzt dazu gekommen? 1Festival bleibt, 1Plus geht, ein Jugendangebot ohne ein Fernsehangebot. Ist das die richtige Antwort auf das, was die Politik mal von ARD und ZDF wollte?
Naja, zunächst mal, wenn ich auf das Nutzungsverhalten der Jugendlichen schaue, dann sind die mehr online unterwegs als im Fernsehen. Das ist Realität. Wie gesagt, ich hätte mir gerne mehr gewünscht. Das war aber hier nicht machbar. Wir müssen hier im Konsens entscheiden, 16:0. Und da gab es unterschiedliche Ausgangspositionen. Jetzt haben wir das als Kompromiss. Wichtig ist, dass das jetzt auf die Reise geschickt wird. Und das freut mich erstmal.
Frage an Winfried Kretschmann, Bündnis 90 Die Grünen aus Baden-Württemberg.
Jugendangebot von ARD und ZDF. Es ist jetzt in eine ganz andere Richtung gelaufen, als man damals in Heidelberg eigentlich gewollt hat. Sind Sie mit diesem Ergebnis zufrieden?
Ja, in eine ganz andere Richtung ist es nicht gelaufen. Es ist nicht nur ganz das, was wir wollten. Wir wollten ja ein crossmediales Angebot, ein Online-Angebot und einen Fernsehkanal. Unionsgeführte Länder wollten das überhaupt nicht. Und jetzt ist daraus ein Kompromiss geworden, dass wir immerhin ein Jugendangebot über Online machen. Also nicht ganz das, was wir wollten, aber immerhin ein guter Anfang. Denn die jungen Leute gehen ja heute viel stärker über Online als direkt übers Fernsehen. Also insofern ist es ein ganz ordentlicher Kompromiss.
Der Südwestrundfunk wird 1Plus einstellen. Der Westdeutsche Rundfunk darf 1Festival behalten. BR Alpha wird zu ARD Alpha und ZDF Kultur wird gestrichen. Es sieht trotzdem nach außen hin so aus, als wenn der Südwesten nicht so gut abgeschnitten hätte.
Ja, ich denke, die Federführung bei diesem Jugendangebot wird beim SWR bleiben. Und dann können wir doch ganz zufrieden sein.
Der SWR gibt auch viel Geld in 1Plus rein. Wird er das Geld dann auch in dieses Jugendangebot reingeben?
Ja klar, deswegen ist er ja gestrichen worden. Die Streichung hat ja den Grund, damit Beitragsstabilität bleibt. Und deswegen sind ja die Streichungen erfolgt, damit mit dem Geld das Jugendangebot finanziert wird.
Rainer Haseloff, CDU, Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt.
Ich kenne die Diskussionen der letzten Monate und auch der Jahre davor. Und es bestand doch immer die Gefahr, dass wir innerhalb der Ministerpräsidentenkonferenz zu keiner Entscheidung kommen. Das heißt, dass man keine Einigung findet, ob man überhaupt jugendgemäße Angebote benötigt im Öffentlich-Rechtlichen. Und dass wir es geschafft haben, einen 16:0-Beschluss hinzubekommen, und damit alle Ministerpräsidenten auch zur Anerkenntnis gebracht haben, dass der Jugend eine entsprechende mediale Zuwendung auch zukommt. Sie sind Beitragszahler und sie sind auch ganz schwierig unter den technischen Möglichkeiten, die sie heute haben, am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen auch zu halten. Dass wir mit dieser Entscheidung heute durchaus alle Chancen eröffnet haben, dass mit guten Projekten jetzt auch das, was man idealtypisch sich vielleicht am Anfang auch vorgestellt hat, bei den Öffentlich-Rechtlichen auch erreichen kann. Es liegt jetzt wirklich an guten Konzepten und Projekten, dass diejenigen, die noch Zurückhaltung geübt haben, überzeugt werden, dass man da offensiv reingeht.
Besonders die ARD hat aber eben auch darauf gesetzt, dass es nach dem Kinderkanal eben schwierig wird, die Bevölkerung zwischen 14 und 29 dann später wieder Richtung Hauptprogramme zu kriegen.
Das ist richtig. Die Angst bestand ja immer darin, dass eine Lücke entsteht und dass man nach dem linearen Angebot des KiKA entsprechend dann suchend und nicht findend sein könnte als junger Mensch. Auf der anderen Seite sind die vielfältigen Möglichkeiten, die heute die Technik auch ermöglicht. Das heißt, dass also mit den Geräten, die einen online am gesamten Daten- und Informationsgeschäft teilhaben lässt, ja sich ständig weiterentwickeln, durchaus eine Nahtlosigkeit erzeugt wird und dass auch ein Modellprojekt, was wir auch gerade beim Mitteldeutschen Rundfunk in den letzten Monaten gefahren sind, durchaus Mut macht, dass man diese Zuseher und Zuseherinnen nicht verliert, sondern dass sie im Netz bleiben und dort sozusagen auch an den Sendern in irgendeiner Weise nicht nur Gefallen finden können, sondern auch eine Haftung behalten. Und das sollte man jetzt positiv aufgreifen.
Und Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz und Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder.
Grundlage war ja eigentlich, dass die Politik von ARD und ZDF wollte, dass zwischen dem Kinderkanal und den Hauptprogrammen die Lücke geschlossen wird. Das erreichen sie jetzt aber nicht.
Man kann das heute nicht sagen, ob man das nicht erreicht, denn die Sender haben ja die Möglichkeit, in ihren normalen Angeboten dieses Jugendangebot tatsächlich dann auch zu bewerben. Und es ist natürlich auch das Nutzerverhalten von dieser Gruppe von Menschen auch heute so, dass ich sage, wir wollen eigentlich zeitunabhängig, ortsunabhängig auf bestimmte Angebote zurückgreifen. Das wird also jetzt erstmal ein spannender Prozess. Man wird sehen, was in einem Jahr entsteht. Frühestens 2016 wird ja das Jugendangebot zur Verfügung stehen. Und ich glaube, bis dahin hat sich die Welt auch schon wieder etwas weiter gedreht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ARD und ZDF da wirklich auch was Neues machen können, was auch Zukunft hat.
Ist das tatsächlich das, worüber diskutiert worden ist?
Das ist, worüber diskutiert worden ist. Es sind mehrere Stränge gewesen, über die diskutiert wurde über Monate hinweg. Einerseits die Ministerpräsidenten, die grundsätzlich eigentlich Skepsis haben einem Jugendangebot und der Notwendigkeit des Jugendangebots gegenüber. Und andererseits eben diejenigen, die sagen, ist eigentlich das Fernsehen traditionell noch der richtige Einstieg für ein solches Angebot? Und beide Dinge sind diskutiert worden. Heute sind wir zu einem guten Kompromiss gekommen. Das ist gestern, vorgestern schon in der Rundfunkkommission entsprechend diskutiert worden. Heute konnten wir das abschließen und es sollte uns jetzt auch zufrieden machen, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Denn wir haben jetzt auch eine Chance, nochmal was Neues zu entwickeln und das finde ich gut.
Nach Heidelberg ging es darum, dass die Finanzierung eben noch nicht klar gewesen wäre. Heute sagten Sie, bis zu 45 Millionen soll dort reingegeben werden. Was heißt das, bis zu 45 Millionen?
Das entscheiden ARD und ZDF ganz alleine. Das ist einfach eine Begrenzung nach oben, weil das Thema Beitragsstabilität natürlich in all den Diskussionen auch eine große Rolle gespielt hat. Das ist das Budget, mit dem die Sender umgehen können, ohne bis 2020 auch zu einer Beitragserhöhung zu kommen. Man muss jetzt sehen, es ist der gleiche Betrag, der ursprünglich für das crossmediale Angebot gedacht war. Die 45 Millionen sind schon länger im Raum. Das heißt, es gibt keine Abstriche, was die Wertigkeit des Angebots betrifft, sondern die Sender sind frei, wirklich ein Online-Angebot zu entwickeln mit diesem Betrag, was sich jetzt einfach fokussiert auf diese Art und Weise der Verbreitung.
Es wird wahrscheinlich nicht davon ausgegangen werden können, dass der Südwestrundfunk sein Engagement weiterführt. Das heißt, man wird doch auch eine Menge zusammenstreichen müssen.
Im Moment habe ich keinerlei Signale, dass der Südwestfunk nicht bereit wäre, dieses Angebot dann eben auch federführend zu entwickeln. Ich habe diese Signale nicht, aber natürlich, Herr Marmor wird sich mit den Kollegen und Kolleginnen auseinandersetzen und dann werden wir das Ergebnis erfahren. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass der SWR in Zukunft eben das Ganze auch federführend macht. Im Übrigen ist das Jugendangebot schon immer so gedacht gewesen, dass alle anderen auch zuliefern können. Natürlich vor allem unsere jungen Wellen, natürlich auch andere Sender mit ihren Angeboten und natürlich an allererster Stelle auch das ZDF. Und so soll es auch sein.
Es ist sehr fokussiert jetzt auf das Jugendangebot. Ursprünglich hat man aber auch mal gedacht, die Partnerkanäle neu aufzuteilen zwischen ARD und ZDF. Davon ist man jetzt ab?
Ja, wir haben uns nur etwas reduziert, was die Spartenkanäle betrifft. Also wir haben neu definiert nochmal, was die gemeinschaftlichen Angebote sind, welcher Spartenkanal eingestellt wird und welcher nicht. Damals haben wir immer gesagt, wir möchten gerne am Ende sagen können, dass es drei Kanäle gibt, die eingestellt werden. Jugendkanal kommt extra. Und drei werden dann dafür gestrichen. Jetzt sind es zwei, die gestrichen werden. Und der Jugendkanal wird eben kein Kanal, kein Spartenkanal, sondern es wird ein Online-Angebot. Insofern ist man am Ende dann doch eigentlich zu einem Ergebnis gekommen. Man hat auch eine Konzentration, thematische Konzentration in beiden Bereichen zueinander gefunden. Ich glaube, man kann mit dem Ergebnis jetzt erstmal gut umgehen.
Der Intendant des federführenden SWR, Peter Butkus, meinte, die Beauftragung entspricht nicht dem ursprünglichen Konzept eines crossmedialen Angebots. ARD und ZDF hatten auf die konsequente Verschmelzung von Hörfunk, Online und Fernsehen gesetzt. Ein innovativer, multimedialer, durchdachter Ansatz. Nun müssen wir uns auf eine Ausstrahlung im Internet beschränken. Das bringt Probleme mit sich, beispielsweise mit Blick auf Urheberrechte. Obwohl unser Konzept von vielen gesellschaftlichen Gruppen unterstützt wurde, wird es nun schwerer, das Jugendangebot zum Fliegen zu bringen. Thomas Bellu, ZDF-Intendant, in seiner ersten Reaktion: Das Internetportal ist eine perfekte Ergänzung zu ZDF Neo und ZDF Info, die bereits mit Erfolg ein jüngeres Publikum erreichen. Dafür brauchen wir dann aber auch mehr Bewegungsspielraum im Netz als bisher. Es gibt auch eine Reaktion vom privaten Rundfunk- und Telemedien e.V., vom Verband VPRT. Dr. Tobias Schmidt, der Vorstandsvorsitzende, sagte, der VPRT nimmt erleichtert zur Kenntnis, dass die konzeptlose Expansion der öffentlich-rechtlichen Spartensender durch die Ministerpräsidentenkonferenz beendet wurde. Wir begrüßen die Einstellung von zwei Kanälen sowie den Stopp des am Bedarf vorbei konzipierten Jugendkanals von ARD und ZDF. Aber mit der angestrebten Crossmedialität, insbesondere der Vernetzung mit den jungen Hörfunkwellen der ARD, wird ein übergreifendes Jugendangebot entstehen, das den Wettbewerb erheblich zulasten der Privaten beeinträchtigt. Angesichts all dieser Punkte würde es uns wundern, wenn die Beauftragung nicht einen neuen Konflikt mit allen anderen Mediengattungen zur Folge haben wird. Soweit die Meinung des VPRT und damit gleich nach Skopje. 1316 Kilometer südöstlich von Potsdam in Skopje, der mazedonischen Hauptstadt, hätte man vermutlich die deutschen Probleme sehr gern. Erol Rizaov, Journalist aus Skopje.
Wir sind jetzt auf 124. Platz im Welt.
Vor 6 Jahren waren wir auf dem Platz 34 hier auf der Welt und wir dachten, das war zu wenig. Wir dachten, wir müssen noch mehr arbeiten, zusammen mit der Regierung, zusammen mit der Öffentlichkeit, um eine moderne Kommunikationsgesellschaft zu schaffen. Heute sind wir auf Platz 124 und wir sind in derselbe Liga wie sehr hartnäckige Regimes. Ich finde, in einem Land, wo Humorsendungen abgeschafft werden und Satire abgeschafft werden, mit der Begründung, dass die Honorare, die Vergütungen für die Akteure zu hoch waren, und wir reden hier von hochprofessionellen Akteuren, das ist 1.400 Euro monatlich für 8 Personen. Und diese Begründung zu verwenden, um eine Humorsendung abzuschaffen, die eine Brand und ein Image für den mazedonischen Rundfunk ist, dann ist es generell nicht mehr notwendig, über den Journalismus in Mazedonien zu sprechen. Diejenigen, die Satire und Ironie und Humor sanktionieren, haben Probleme in jedem anderen Bereich.
Und nicht genug, ein mazedonischer Journalist sitzt dafür im Gefängnis, dass er seine Pflicht tat. Dazu im Interview am Rande des Southeast European Media Forums.
Christian Mir, ich bin Geschäftsführer bei Reporter ohne Grenzen Deutschland, bin selber auch Journalist, habe lange als Journalist gearbeitet für verschiedene Medien, habe aber auch viel im Ausland gearbeitet, in Lateinamerika und Osteuropa. Und so bin ich zu Reporter ohne Grenzen gekommen und Osteuropa ist eine ganz besondere Leidenschaft für mich. Und ich bin jetzt schon seit einer Woche hier in Mazedonien, unter anderem für das Southeast Europe Media Forum, aber auch, weil wir jetzt noch mehrere Sachen in Sachen Mazedonien hier gemacht haben.
Da sind wir schon beim Stichwort. Reporter ohne Grenzen gibt es seit 20 Jahren nicht nur als Menschenrechtsorganisation, um zu zählen, wo ist die Pressefreiheit Freiheit am gefährdetsten, wer ist am besten auf der Welt, sondern sie setzen sich auch für Journalisten ein. Und seit einem Jahr gibt es einen mazedonischen Journalisten, der wegen einer Veröffentlichung aus dem Jahre 2008 im Gefängnis sitzt. Was haben Sie bisher erreichen können?
Naja, also ich glaube zum einen erstmal Aufmerksamkeit. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Gut. Eine Erfahrung, die Reporter ohne Grenzen nicht nur im Fall von Tomislav Keserowski gemacht hat, sondern auch im Fall von anderen Fällen, dass Öffentlichkeit einen Schutz bietet. Und um mal ein Beispiel zu sagen, glaube ich, wir haben in Sachen Tomislav Keserowski diese Woche, war ich als Gast bei einer Veranstaltung, bei einer Art Pressekonferenz am Mittwoch, wo es um Pressefreiheit in Mazedonien natürlich ganz stark auch sozusagen um den Fall Keserowski ging, weil das natürlich ein ganz schwerer Anschlag auf die Pressefreiheit ist. Aber da war zum Beispiel auch ein staatsnaher Sender da, der zumindest die Pressekonferenz übertragen hat und zumindest auch, sage ich mal, eine ansatzweise kritische Stimme dann hoffentlich vielleicht sozusagen da in die Medien kommt. Insgesamt hat das, glaube ich, aber auch in der mazedonischen Öffentlichkeit sozusagen diese Pressekonferenz, dieses Gespräch eine relativ große Öffentlichkeit bekommen und dadurch sind zumindest, glaube ich, auch hier die mazedonische Regierung damit konfrontiert, sich mit dieser Kritik auseinandersetzen zu müssen. Und ich glaube, der Druck vor der Entscheidung, die nächste Woche ansteht, über die Berufung, der ist doch ungeheuer groß. Das ist doch das, was ich jetzt auch diese Woche in Gesprächen hier in Skopje erfahren habe und erlebt habe. Und das, glaube ich, ist zumindest was, was wir erreicht haben, dass Keserowski ein Fall ist, der nicht vergessen wird. Ich habe ihn selber diese Woche auch getroffen und das ist ja schon mal was.
Vielleicht können Sie noch, damit man auch besser versteht, warum er überhaupt im Gefängnis sitzt, ganz kurz erzählen, was ihm eigentlich vorgeworfen wird. Denn hier auf dem Mediaforum wurde der Außenminister von Mazedonien konfrontiert mit der Frage, kann man da nicht etwas machen als Regierungsmitglied, ihn möglicherweise zu begnadigen?
Na, eigentlich finde ich, sozusagen geht es um nicht eine Frage um der Begnadigung, sondern es müssen alle Strafen sozusagen gegen ihn fallen gelassen werden. Es geht darum, dass er im Jahr 2008 einen Artikel veröffentlicht hat, der mit der Regierung zu tun hatte. Der ist jetzt, will ich nicht zu ausführlich werden, aber der ist zum einen der erste Skandal, ist, dass ein Artikel ist, der 2008 sozusagen schon erschienen ist. Der zweite Skandal ist, dass er sozusagen da über ganz normale Vorgänge berichtet hat, die sozusagen auch berichtenswert sind. Und der dritte Skandal ist, dass das wirklich dann 2013, als er offenbar manchen irgendwie zu gefährlich wurde, dann sozusagen da auf einmal verurteilt wurden. Das ist wirklich ein dreifacher Skandal. Und was wir, denke ich, als Reporter ohne Grenzen machen können, dass wir, sage ich mal, ein bisschen sozusagen Butter bei die Fische machen können, was so einen EU-Fortschrittsbericht geht. Und das machen wir durch öffentliche Stellungnahmen, aber auch durch politische Arbeit. Wir haben im vergangenen Jahr durchaus auch zum Beispiel von der deutschen Sektion Gespräche mit der Regierung geführt, mit Regierungsmitgliedern, um wirklich ganz gezielt auf diese Einzelfälle hinzuweisen. Und da habe ich auch den begründeten und guten Eindruck, dass zumindest diese Kritik im Außenministerium sehr wohl angekommen ist, sowohl bei Menschenrechtsbeauftragten der deutschen Bundesregierung als auch bei Staatsminister Roth, der für Europafragen zuständig ist und damit auch hier für den Balkan. Und ich glaube, das ist das, was wir leisten können, Aufmerksamkeit schaffen, öffentlich, aber auch in politischen Gesprächen, damit Menschen wie Tomislav Keserowski nicht vergessen werden.
Sie mischen sich auch ein, jetzt im rhetorischen Sinne, bei einer Diskussion zur Ukraine-Berichterstattung. Sie saßen gerade auf einem Panel und haben auch ganz schön einstecken müssen, weil ein ukrainischer Journalist das anders sieht als Sie. Können Sie kurz den Konflikt darstellen, der sich in den Worten vielleicht dokumentiert, es gibt mehrere Wahrheiten?
Naja, also der Konflikt ist, glaube ich, dass der Konflikt wahnsinnig aufgeladen ist. Für mich war das Panel jetzt, ich habe jetzt auch schon viel mit ukrainischen, russischen Kollegen diskutiert über diese Frage, weil ich der Region auch sehr verbunden bin. Und ich denke, das Panel hat eigentlich sehr gut sozusagen der Emotionalität gezeigt, dass eben auch eben die Ukrainer, finde ich, so sympathisch mir viele ja sind und so ermutigend ich auch, so entmutigend ich den Konflikt finde und so wichtig es mir auch ist, diese Menschen zu stärken und die auch zu ermutigen. Aber ich finde, das war eine Emotionalität, die auch zu verzerrten Wahrnehmungen führt und die am Ende auch genau, finde ich, das Problem beschrieben haben. Ich denke, dass der ukrainische Kollege da von Kulturfragen gesprochen hat, über Russland, von Unabhängigkeit mit Medien. Das finde ich, das stimmt einfach so nicht, vor allen Dingen, weil diese Unabhängigkeitsfragen in der Ukraine bei ukrainischen Medien, die stellen sich da auch ganz massiv. Die stellen sich in diesem Jahr, wenn wir über Abhängigkeit von Oligarchen stehen. Der Präsident selber, Herr Poroschenko, hat starken Einfluss auf einen Fernsehsender. Das war aber auch schon vor dem Konflikt ja nicht anders. Wir haben als Reporter ohne Grenzen ja durchaus jetzt nicht vor den Euromaidan-Protesten die Ukraine weichgezeichnet. Schlicht und ergreifend, weil es da nichts zum Weichzeichnen gab. Also insofern war für mich diese Diskussion auf dem Panel jetzt insofern wieder mal erhellend, weil es für mich sehr gute Emotionalität gezeigt hat, die leider eben auch auch nachvollziehbarerweise bei den ukrainischen Kollegen dann, finde ich, wirklich zu Missinterpretationen führt und auch zu emotionalen Darstellungen, die Wirklichkeit, die aber genau zeigen, dass es eben auch ein Medienkrieg ist, der in den Medien geführt wird, der zu verzerrten Wahrnehmungen führt.
Und vor allen Dingen vielleicht, weil auch deutsche Kollegen nicht ganz fehlerfrei sind, wie die Tagesschau ja einräumen musste. Das hilft nicht in einer Rolle, wo man Zensuren verteilt, sage ich mal. Sie haben ja dieses Ranking, das ja eher ein PR-Tool ist, als eine tatsächliche Abbildung der Pressefreiheit. Also sie ranken es ja.
Ja, da würde ich sagen ja und nein. Natürlich ist es ein Kampagneninstrument, mit dem wir versuchen, auch sozusagen politisch Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber ich würde es jetzt nicht nur als ein PR-Instrument tun, weil sonst würden wir da auch nicht so viel Zeit und Energie reinstecken in den Fragebogen, der weltweit ja ausgefüllt wird. Der Fragebogen, der kostet auch schon knapp 2 Stunden Zeit, bis man den ausgefüllt hat. Und der fragt ja schon sehr viele Fragen ab, medienökonomische Fragen, medienjuristische Fragen, weil ja, es ist insofern ein PR-Instrument, weil es Aufmerksamkeit schafft, aber es sind ja auch eine starke politische Aussage, die wir treffen, wenn wir sozusagen Länder beurteilen damit. Und deswegen ist es uns schon wichtig, dass sozusagen der Fragebogen Hand und Fuß hat und auch ein Fundament hat und dass vor allen Dingen auch Methode und Fragebogen alles offen ist, weil das natürlich gerade, das erlebe ich immer wieder auf Reisen, gerade hier auch natürlich als eine Statement wahrgenommen wird und zum Beispiel ja auch die mazedonische Regierung sich vor einigen Jahren sehr massiv beschwert hat. Das zeigt, wie, was für eine politische Äußerung das ist und warum, finde ich, die Methode auch so wichtig ist, dass die transparent ist. Also insofern ist es einerseits ja ein Kampagneninstrument, aber schon auch eins, gerade deswegen, wo wir da viel, viel Energie reinstecken.
Aber der Hintergrund meiner Frage war eigentlich, dass man ja als jemand auftritt von Reporter ohne Grenzen, der sagt, hier stimmt etwas nicht und dann stimmt es im eigenen Land auch nicht. Ist man da überhaupt in der Lage, so etwas wie Verständnis dafür zu entwickeln, dass man tatsächlich etwas machen muss? Denn es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Ukraine und Deutschland.
Natürlich gibt es den ganz großen Unterschied. Da würde ich aber immer darauf antworten, Pressefreiheit ist ein Menschenrecht und Menschenrechte sind unteilbar. Und wir als eine Menschenrechtsorganisation glauben an diese Unteilbarkeit und treten für diese Unteilbarkeit ein. Das heißt, wir kritisieren Verstöße gegen die Pressefreiheit, die es in Deutschland gibt, genauso scharf wie Verstöße gegen die Pressefreiheit, die es in der Ukraine oder in Russland gibt, die natürlich auf anderen Ebenen stattfinden. Aber wir haben in Deutschland immer wieder uns sehr kritisch geäußert zur Gremienzusammensetzung im öffentlichen Rundfunk, um ein Beispiel zu nennen. Wir haben vor kurzem sehr massiv sozusagen die Deutsche Welle kritisiert. Das hat einen Sender, der sozusagen in Kooperation mit dem chinesischen Staatsfernsehen abgeschlossen. Das ist deutsche Medienpolitik, wo es um deutsche Glaubwürdigkeit geht. Und insofern glaube ich nicht, dass man uns den Vorwurf machen kann, dass wir sozusagen in Deutschland zurückhaltender sind. Wir kritisieren da, wo es was zu kritisieren gibt, aus dem Grundverständnis als Menschenrechtsorganisation und dass Menschenrechte unteilbar sind. Und wir lassen Menschenrechte auch nicht von Diktaturen und autoritären Regimen teilen, weil das ist immer eine beliebte Argumentation. Kehrt erstmal vor der eigenen Haustür. Und da würde ich sagen, wir kehren vor der eigenen Haustür und vor eurer Tür.
Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Nach dem Radio 1 Service geht es weiter hier aus Skopje. I got something to tell you,
baby. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das Medienmagazin heute aus der mazedonischen Hauptstadt Skopje. So auch diese Musik vom Arke String Quartet Trilog Goto mit dem Titel Skopje. In Skopje tagte das Southeast Europe Media Forum, das von Donnerstag bis heute am Samstag der Frage nachging, zu viel oder zu wenig Information. Man war sich schnell einig, dass eher zu wenig und dann noch interessensgeleitete Informationen verbreitet werden und dass die größte Gefahr neben der politischen Beeinflussung die Selbstzensur sei. Wie ich auch in einem Gespräch mit einer bosnischen Journalistin bestätigt bekam, die in Skopje auf dem Medienforum für ihre investigative Arbeit ausgezeichnet wurde.
Also mein Name ist Maida Salkanovic und ich arbeite als Journalistin für das Zentrum für Center for Investigative Reporting in Sarajevo. Ja, das mache ich.
Es gab eine Auszeichnung beim Southeast European Media Forum in Skopje. Wofür wurdest du genau ausgezeichnet?
Ja, wir haben diese Auszeichnung für unsere Arbeit über die Pflegefamilien und das Pflegefamilien-System bekommen. Ich und meine 2 Kolleginnen, Sade Tafisic-Bajrovic und Jovana Kljajic, haben eine Story publiziert, in welchen wir einige Missbrauche in diesen Familien gefunden haben. Und diese Missbrauche sind die Resultate, die Situation, in welcher kein Gesetz für Pflegefamilien und Pflegefamiliensystem existiert. Und das war genau.
Wie schwer ist es in Bosnien-Herzegowina zu recherchieren investigativ? Ist das durch Gesetze geregelt, dass man auch undercover arbeiten darf?
Also in alle Länder ist das schwer, aber ich bin Journalistin für also nicht ein Jahr. Seit Februar arbeite ich in diesem Zentrum. Meine Erfahrung war, dass also es ist nicht zu schwer, aber ich hatte keine politische Stories und ja, es ist viel schwieriger für die Leute, die mit Politikern arbeiten. Aber ja, wir haben ein sehr gutes Gesetz für Zugang zu den Informationen. Ja, also in allen Ländern, in Mitteleuropa ist Implementation ein bisschen, ja, Sie wissen.
Weil du sagtest, mit dem politischen System ist es schwierig, investigativ zu recherchieren. Was gibt es denn für Repressalien, wenn man politisch recherchiert?
Also wir hatten keine Fälle, in welchen Journalisten, also ich habe das nicht gehört, ich bin auch neu in Bosnien, aber ja, ich war in den United States, aber ich habe das nicht gehört, dass die Journalisten ins Gefängnis haben. Meiner Meinung nach ist das größte Problem Self-Censorship.
Ja, die Selbstzensur.
Selbstzensur, ja. Also es gibt diese Angst, glaube ich, und die Journalisten machen, was die Regierung also muss nicht machen.
Hier wurde das Stichwort genannt, hier sind Journalisten öfter nur Halter für das Mikrofon. Ist das tatsächlich, fühlt man sich als Journalist in der Mehrheit als Propagandist?
Ja, ich glaube so. Also wir haben einige Medien. Unser Medium ist etwas anderes. Wir sind unabhängig und ja, sehr objektiv, glaube ich. Wir versuchen alle, wie sagt es man,
Seiten.
Alle Seiten, ja, zu repräsentieren. Aber es gibt einige Medien, die sehr nah zu den Politikern sind und die Situation ist nicht so positiv.
Mitorganisator des Medienforums ist auch die NGO, die Konrad-Adenauer-Stiftung.
Christian Spahr, Konrad-Adenauer-Stiftung, Medienprogramm Südosteuropa.
Die KAS engagiert sich wieder in diesem Jahr, in Skopje diesmal, für den Austausch von Journalisten im Rahmen einer, ja, ich sag mal, eines Erfahrungsaustauschs, der diesmal weitergeht, nicht nur Südosteuropa betrifft. Warum wird hier zum Beispiel über das Thema Ukraine gesprochen, über Medienfreiheit eigentlich auch im, ich sag mal, nicht südosteuropäischen Raum, auch wie Griechenland und so weiter?
Gut, das Medienprogramm Südosteuropa hat ja sein Einsatzgebiet in 10 postkommunistischen Ländern in Südosteuropa. Aber trotzdem ist es wichtig für die Journalisten und Medienexperten auch Erfahrungen aus umgebenden Ländern zu sehen. Viele Herausforderungen im Medienbereich auf dem Balkan sind ähnlich, aber manche sind doch anders. Zum Beispiel dann auch Kollegen aus der Türkei oder aus Griechenland zu hören, ist oft sehr interessant, weil es auch dort Druck auf Journalisten gibt, weil es auch dort ungünstige wirtschaftliche Bedingungen gibt und das nicht alles nur mit der Geschichte zusammenhängt. Und dann ist es natürlich immer wichtig, über so fachspezifische Themen zu sprechen, wie Zugang zu Informationen, wirtschaftliche Grundlagen, investigativer Journalismus, weil er mehr Transparenz in Politik und Wirtschaft schafft. Aber natürlich können wir auch die aktuellen Ereignisse nicht ausblenden. Und es interessiert hier alle Leute, wie zum Beispiel Medien mit der Ukraine-Krise umgehen, ob überhaupt über kriegerische Ereignisse wirklich eine objektive Berichterstattung möglich ist. Und auch wie zum Beispiel der Journalismus in so einem Land, das sich in der Transformation und in der Krise befindet, auch in Zukunft objektiver gestaltet werden kann.
Das Thema Nachhaltigkeit interessiert natürlich auch Journalisten. Letztes Jahr in Sarajevo kündigten sie eine Medienplattform an, in der man auch außerhalb solcher Konferenzen Zugriff hat auf Informationen ihrer Region, die sie betreuen von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Stichwort Südosteuropa. Was ist aus dieser Idee geworden?
Mit dieser Idee gehen wir genau heute, also jetzt während dieser Konferenz, online. Die Plattform heißt balkanmedia.org und ist also eine Plattform, die nicht nur die Inhalte der Konrad-Adenauer-Stiftung wiedergibt, sondern eigentlich das, was wir seit Jahren hier praktizieren, aber was im Internet noch nicht so sichtbar war, nämlich dieses Netzwerk an verschiedenen Partnerorganisationen und NGOs und Experten, die sich hier alle kennen, die aber nach außen noch nicht so stark sichtbar sind. Wir wollen also Journalisten hier in der Region, aber auch in Deutschland einen guten Überblick bieten, was zum Beispiel an Konferenzen und Workshops im Angebot ist, die neuesten Mediennachrichten, also was zum Beispiel in Verlagen geschieht, auch in puncto Pressefreiheit auf dem Balkan und aber auch in so eine Art Medienkarte, wo also zum Beispiel dann auch deutsche Experten oder auch Politiker sehen können, wie entwickeln sich die Medienlandschaften auf dem Balkan, in welchem Land gibt es Pressefreiheit und in welchem noch nicht so sehr. Ich glaube, dieser Informationsaustausch zwischen Südosteuropa und Deutschland und Brüssel, also Westeuropa, könnte noch besser funktionieren und deswegen auch starten wir diese Internetplattform.
Nochmal die Wiederholung, balkanmedia.org. Und wenn man darüber hinaus auch Informationen selber als Nutzer dieser Plattform beisteuern kann, an wen wendet man sich da?
Also wir haben eine sehr rührige Online-Redakteurin bei uns im Team in Sofia, die nimmt dann von unseren Partnerorganisationen Meldungen entgegen, Nachrichten und wir sind im Übrigen auch per Facebook und per Twitter erreichbar. Es gibt eine Homepage des Medienprogramms Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung und über all diese Kanäle nehmen wir natürlich dann auch entsprechende Informationen entgegen.
Geladener Gast und Redner, ein Bundestagsabgeordneter aus Deutschland, den ich wegen seiner sehr inhaltsschweren Rede ansprach.
Ja, mein Name ist Johann Wadefull, ich komme aus Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein. Ich bin Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages und Vorsitzender des Ausschusses für Wahlprüfung, Geschäftsordnung und Immunität.
Sie haben hier auf dem Southeast European Media Forum eine Rede gehalten und den Kontext der journalistischen Problemlage sehr geweitet. Warum? Vom Ersten Weltkrieg bis heute?
Na, ich glaube, im Jahre 2014 kommt man doch gar nicht umhin, 100 Jahre zurückzudenken an den Beginn des Ersten Weltkrieges, 75 Jahre zurückzudenken an den Zweiten Weltkrieg, an die vielen Toten, an das Unheil, an das Leid, das auch Deutsche verantwortlich über Europa gebracht haben. Und ich glaube, das muss man sehen. Die Europäische Union mit ihren Werten der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, der Menschenrechte, aber natürlich auch des Rechtes auf freie Meinungsäußerung, ist doch die Antwort gewesen, die wir nach und nach gefunden haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, auf all das Unheil, was wir uns gegenseitig zugefügt haben. Und das ist entstanden in einem wirklich historisch zu nennenden Versöhnungsprozess, initial zwischen Deutschen und Franzosen. Und das finde ich nach wie vor ein kleines Wunder, ein menschliches, ein staatliches Wunder, das wir jetzt fortsetzen wollen und das wir auch hier auf dem Balkan fortsetzen wollen. Und ich finde, das muss man sehen, wenn man jetzt über viele kleine Probleme miteinander redet, die natürlich bestehen, auch große Probleme miteinander redet. Es geht schon um viel in Europa. Es geht darum, dass dieses Friedenswerk erhalten bleibt, dass es ausgebaut wird und nicht gefährdet wird.
Das sagt auch ein ehemaliger Bundeswehroffizier. Sie sind Major der Reserve. Es gibt dieses Wort, Krieg ist immer die Fortsetzung der Politik mit militärischen Mitteln, gerade wenn Politik versagt hat. Nun sind Sie selbst Politiker, Sie haben die Rollen gewechselt. Ist das vielleicht auch etwas, was in Ihrer Biografie eben tatsächlich mitschwingt, diese Erfahrung, Krieg und Frieden zu gestalten, was Sie dann auch hier sehen, wenn Mitgliedskandidaten darum drängen, in die EU aufgenommen zu werden?
Ja, natürlich. Wir erleben ja auch, dass etwa Russland jetzt nochmal diesen alten Clausewitschen Ansatz wahrscheinlich versucht umzusetzen. Ich finde, er passt nicht mehr in die Zeit. Und ich selber komme aus einer Zeit, aus der Zeit des Kalten Krieges, wo wir kurz davor standen. Wenn Sie in den 80er Jahren Soldat gewesen sind, dann haben Sie gewusst, dass wir zwar eine gegenseitige Abschreckung haben, aber es hat angesichts der Unruhen in Polen große sowjetische Manöver gegeben und man war nicht immer ganz sicher, wie das ausgehen würde. Und da wir das alles glücklicherweise, ohne einen Schuss abgegeben zu haben, überwunden haben, weiß man, was man vermieden hat, weiß man, was man erreicht hat und weiß man auch, wie viel auf dem Spiel steht. Und deswegen darf man auch jetzt hier bei den hiesigen Konflikten sozusagen nicht mit leichter Hand mit der Sache umgehen, sondern muss sich bewusst sein, dass die Erhaltung des Friedens etwa auch hier bei den ethnischen Konflikten, die wir auf dem Balkan kennen, zwischen der slawischen Mehrheitsbevölkerung und albanischer Minderheitsbevölkerung, dass das schon eine wichtige Sache ist.
Und welche Rolle spielen jetzt aus Ihrer Perspektive wiederum die Medien? Also welche Werte müssen denn hier in dieser Region tatsächlich erfüllt sein, damit Länder wie Mazedonien aufgenommen werden können? Sie haben mit dem Außenminister von Mazedonien gesprochen.
Ich stelle immer noch fest, dass hier auf dem Balkan viele, auch in Mazedonien, noch sehr ursprünglich, auch radikal ablehnend sich gegenüberstehen und nicht erkennen, dass manchmal ein Funke genügt, um einen neuen großen Konflikt zu erzeugen. Da würde ich sagen, ist die ganz große und entscheidende Rolle von freien Medien, dass sie für Verständigung sorgen können, dass sie für Transparenz sorgen können, dass sie auch sagen können, was auf dem Spiel steht, dass sie die Meinung des jeweils anderen auch beleuchten können. Und diese Rolle wünsche ich mir hier. Es gibt viele Journalisten, die diese Rolle hier auf dem Balkan wahrnehmen wollen, aber sie werden noch in einem Art ja, frühstaatlichen Verständnis, auch mancher hier, noch davon abgehalten. Alles, was unliebsam ist, wird irgendwie gestört. Es gibt sogar Verhaftungen, aber es gibt insbesondere auch wirtschaftliche und indirekte Einflussnahme, weil man der Meinung ist, eine regierungsgenehme Berichterstattung wäre notwendig und wäre richtig. Das ist ein ganz kritischer Prozess, wo wir jetzt auch seitens der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den hiesigen Staaten sagen müssen, wenn ihr rein wollt, das ist eure freie Entscheidung, dann müsst ihr euch an unsere Werte halten und dazu gehört auch, dass ihr euch kritischem Journalismus aussetzen müsst.
Johann Wadephul, CDU-Bundestagsabgeordneter und Ex-Bundeswehrmajor. Kilometer von Skopje entfernt liegt die griechische Insel Kreta. Auch dort trafen sich vor kurzem Journalisten. Das Goethe-Institut lud deutsche und griechische Journalisten zu einem Dialog nach Kreta ein. Eleni Klotzikas war für das Radio 1 Medienmagazin vor Ort und ich fragte sie nach dem Treffen, ob sie als Deutsch-Griechin mit neuen Erkenntnissen von der Insel flog.
Also für mich war es erstmal sehr interessant zu sehen, wie diese zwei Welten aufeinander prallten. Ja, die griechischen Journalisten auf der einen Seite, die dort eingeladen waren, von denen nur sehr wenige bereit waren, einen kritischen Blick auf ihr eigenes Land zu werfen und lieber eine anklagende Haltung pflegten und auf Frau Merkel und die Troika schimpften. Und dann die deutschen Journalisten auf der anderen Seite, die so einen emotionalen, eher trotzigen Diskurs, der wenig sachorientiert war, gar nicht gewohnt waren und auch sehr erstaunt darüber waren, dass die deutschen Kriegsverbrechen und Reparationsforderungen immer wieder zur Sprache kamen.
Als jemand, der nun zwischen den Welten switcht und sowohl griechische und deutsche Medien beobachtet, wo lagen die aus deiner Sicht größten Versäumnisse bei der Berichterstattung bzw. Aufarbeitung der Krise?
Also ich habe mich daran gestört, dass einige Medien hierzulande, darunter auch seriöse Medien, sich in der Tonlage oft vergriffen haben. In der Bild waren es die Pleite Griechen, also über die Hetzkampagne der Bild wurde ja viel berichtet, das muss man jetzt nicht nochmal im Einzelnen ausführen. Aber auch bei Spiegel Online sprach man immer von der Griechenpleite, immer. Griechen-Pleite-Misere. Und ich fand das sehr unangemessen. Ich finde aber, dass ansonsten über die Ursachen der Krise umfassend und auch sehr vielfältig berichtet wurde. Anders fand ich in Griechenland, dass die Medien die Krise nicht so gut aufgearbeitet haben. Verantwortliche Politiker waren ja von Anfang an sehr gut darin, jegliche Schuld für die finanzielle Misere auf diejenigen zu schieben, die von ihnen ein Sparprogramm oder Reformen verlangt haben, aber niemals die Schuld bei sich selbst gesucht haben. Und die Medien haben das meines Empfindens nach zu wenig kritisch hinterfragt, sondern sind auf diesen Zug aufgesprungen. Ähnlich sieht das übrigens auch Spiros Moskovou, Leiter des Griechenland-Programms der Deutschen Welle. Ich habe ihn gefragt, gegen welche griechischen Klischees er täglich mit seinem Programm ankämpfen muss.
Ja, das Denkmuster ist, dass der Deutsche, der mal hier Besatzer war, kommt jetzt zurück in eine andere Form und oktroyiert den Griechen eine sehr strenge Sparpolitik, mit enormen sozialen Folgen. Es ist schwierig zu erklären, dass im Grunde genommen diese Sparpolitik, so wie sie bis jetzt umgesetzt worden ist, eigentlich auch zum großen Teil eine Entscheidung der griechischen Regierungen ist und nicht der Geldgeber.
Und wieso werden da so viele Dinge vermischt? Woran liegt das, dass die Medien da so eher einen einseitigen Blick auf die Frage werfen? Es sind doch keine staatlich gelenkten Medien.
Die griechischen Medien hatten vor der Krise schon das Problem, dass sie immer sehr Griechenland bezogen waren. Sie haben oftmals Probleme nie innerhalb eines größeren europäischen Kontexts betrachtet. Und sie gerieten durch die Krise selbst auch unter Druck. Verleger und Besitzer vieler Medien sind erfolgreiche Unternehmer, die auch selbst von Regierungsaufträgen lange profitierten und durch staatliche Werbung finanziert wurden. Und als die Krise ausbrach, hat man nicht etwa den Korrespondentenstamm im Ausland aufgestockt, um mal die Sicht jetzt vielleicht nach außen zu lenken oder von außen auf Griechenland zu erweitern. Und all das hat natürlich dazu geführt, dass man sich lieber weiterhin in dieser kleinen, sicheren Blase bewegt, wo tendenziell natürlich immer die Schuld woanders gesucht wird. Beispiel, man sucht die Schuld dann bei deutschen Unternehmen, die griechische Politiker bestochen haben, oder bei deutschen Politikern, die von Griechenland ein Sparprogramm verlangen, aber doch selten bei den griechischen Politikern, die das Geld ausgegeben haben, als gäbe es kein Morgen. Also man kann diese Tendenz heute noch in der Berichterstattung erkennen.
Welche Stellung haben denn nun die griechischen Journalisten bezogen, die du dann auf Kreta im Prinzip damit konfrontiert hast?
Das Bild hat sich bei mir bestätigt in den Gesprächen, die ich am Rande mit den eingeladenen griechischen Journalisten geführt habe. Andererseits muss ich auch der Fairness halber dazu sagen, dass ich auch mit anderen griechischen Journalisten konstruktive Gespräche geführt habe und dass es auch trotzdem viele selbstkritische Journalisten in Griechenland gibt. Aber ich würde sagen, eher die Minderheit. Tenor war in den Gesprächen, die ich beim Treffen des Goethe-Instituts geführt habe, auch immer eher, dass unsere Politiker haben versagt, aber noch schlimmer, die anderen haben gar keine Konzepte für uns, wie wir aus der Krise rauskommen. So auch in dem Gespräch etwa mit Kostas Betinakis, langjähriger Wirtschaftsjournalist in verschiedenen griechischen Zeitungen wie der Ελευθεροτυπία, τα Νέα und το Έθνος.
Für mich war die Krise ein Versuch von außerhalb, Europa zu zerstören. Europa sollte damit auf die Probe gestellt werden. Ob die Sparmaßnahmen, die Deutschland uns auferlegt, in die richtige Richtung führen, wird die Zukunft zeigen. Aber bisher sind wir nicht aus der Krise draußen. Es ist nicht einmal klar, ob Europa nicht dadurch zerstört wird. Was ich mit meinen Texten versuche herüberzubringen, ist, dass wir ein Europa der Völker und nicht der Konzerne brauchen.
Sehr erstaunt über den Mangel an Selbstkritik war ich von Dimitrios Salapatis, ebenfalls langjähriger Wirtschaftsjournalist bei verschiedenen Zeitungen und Vizevorsitzender der griechischen Journalistengewerkschaft. Er sieht das Problem gar in den kulturellen Unterschieden beider Länder. Einen Veränderungswillen konnte ich nicht erkennen, stattdessen den Drang, die Probleme lieber auf das Ausland zu schieben.
In der deutschen Gesellschaft, überhaupt in Deutschland, bedeutet Sparen Disziplin. Das deutsche Volk hat die Fähigkeit, diszipliniert zu sein und hatte es immer. Wir kommen vom Mittelmeer und haben ein anderes Temperament. Wir sind aufgewühlter, unsicherer. In dem Moment, wo deutsche Medien die deutsche Propaganda verbreitet haben, dass wir Griechen faul sind, hat das hier in Griechenland für Gegenreaktionen gesorgt, die sich gegen Frau Merkel gerichtet haben, bloß weil wir nicht mit ihrer Sparpolitik einverstanden sind.
Gab es auch andere Meinungen?
Die gab es. Angenehm überrascht war ich dagegen von den Ausführungen von Nikolaos Voulelis, der genossenschaftlichen Zeitung Ελευθεροτυπία των Συντακτών. Der sieht sehr wohl Versäumnisse der griechischen Medien bei der Aufarbeitung der Krise. Er geht sogar einen Schritt weiter und sieht sogar Versäumnisse im griechischen Bildungssystem, das schon allein Kinder nicht dazu befähigen würde, kritisch zu hinterfragen.
Krise, συνολικά, ανέδειξε και αυτή την πλευρά, δηλαδή
Die Krise hat auch die Probleme des griechischen Journalismus an die Oberfläche gebracht. Viele Journalisten sind einfach nicht richtig ausgebildet und haben große Wissenslücken in Finanz-, Wirtschafts- und außenpolitischen Angelegenheiten. Das ist die eine Seite. Zum anderen sind sie beeinflusst von der Art und Weise, wie sie als Teil der griechischen Gesellschaft aufgewachsen sind. Sie haben gelernt, alles durch die Brille von Stereotypen und Mythen zu sehen. Wir können dies nicht so leicht ändern. Das ist ein gewaltiges Problem im griechischen Journalismus, die nationale Wahrnehmung, die immer darauf gerichtet ist, dass die bösen Dämonen immer von außerhalb kommen und nie darauf, dass die Probleme hausgemacht sind.
Nun hast du die griechische Seite referiert. Inwieweit war denn nun die deutsche Berichterstattung über Griechenland Thema auf dem Kongress?
Zur Sprache kam natürlich die Hetzkampagne der Bild-Zeitung gegen Griechenland zu Beginn der Krise. Leider war niemand von der Bild eingeladen, was ich sehr schade fand. Doch man merkte, dass die dort eingeladenen griechischen Journalisten sich sehr stark emotional daran rieben, was auch deutsche Satireformate über Griechenland erzählten und da sozusagen Griechenland durch den Kakao zogen. Obwohl es natürlich auch griechische Satireformate gibt, die genauso gut über Deutschland herziehen. Aber man neigte dazu, oder das war erkennbar, dass die Journalisten das dort sehr persönlich nahmen und auch für bare Münze, als ob jetzt alle deutschen Medien Griechenland verunglimpfen würden. Also da hat mir so ein differenzierter Blick darauf gefehlt, was ist jetzt Satire und was ist jetzt wirklich Berichterstattung. Was ich bei der Diskussion übrigens vermisst habe, war bei den Journalisten eine in die Zukunft gerichtete Vision für Griechenland. Und ich war auch nicht die Einzige, die das so empfunden hat. Ähnlich hat es auch die Journalistin Ulrike Herrmann von der Taz empfunden, die auch eingeladen war.
Ja, also was mich am meisten erstaunt hat, ist, dass auch nach 5 Jahren Krise eigentlich fast alle Griechen immer noch debattieren, wie es in der Vergangenheit war. Und zwar keineswegs nur, wie es vielleicht zur Krise gekommen sein könnte, sondern es wird alles diskutiert. Also die deutsche Besetzungszeit, die natürlich sehr brutal war, aber trotzdem 70 Jahre her liegt. Die Zeit der Obristen von 1967 bis 1974. Der Krieg in Syrien, der Krieg in die Ukraine, alles wird zusammengerührt, wenn man über die Eurokrise spricht. Und gleichzeitig, wenn man also sehr stark in der Vergangenheit weilt, kann man nicht erkennen, dass es jemals um die Zukunft gehen würde.
Soweit mit einem Balkan-Schwerpunkt aus Mazedonien und Griechenland. Nicht ohne Potsdam aus dem Blick zu verlieren, das aktuelle Medienmagazin. Nächste Woche dann aus München von den Medientagen. Und denken Sie daran. Und im Podcast-Bonustrack hören Sie, passend zum Interview mit Dr. Johann Wadefuhl vorhin, die Rede, die er gehalten hat beim Southeast Europe Media Forum in Skopje.
I invite now the member of the German Bundestag, who is also responsible in the Bundestag for the Foreign Affairs, in the Foreign Affairs Committee, Mr. Wadefuhl, who will give a keynote. So please, you can take your... There. Okay, thanks. And we will continue then about Macedonia, because it's important, and maybe we can continue tomorrow.
Jetzt. Herr Generalsekretär, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich habe gerade eben mit Herzklopfen zugehört bei Ihrer spannenden Debatte. Ich freue mich ganz besonders, heute hier in Skopje bei Ihnen zu sein, und will aus meiner Sicht vielleicht noch ein wenig ausholen, aber dann auch genau zu den Punkten kommen, die Sie heute hier besprechen. Gerade zum Jahr 2014 gehören Erinnerungen und Gedenken. Wir denken an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Wir erinnern uns an den 75. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges. Die erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hat unsägliches Leid über die Menschen gebracht. Dieses Leid fand in Millionen toter Soldaten und Zivilpersonen, Hunger, Flucht, Vertreibung und Gefangenschaft seinen Ausdruck. Viele Menschen starben in den beiden Weltkriegen einen sinnlosen Tod. Die Überlebenden lebten mit Trauer und Verzweiflung. Sie fanden dennoch die Kraft, in den Trümmern des europäischen Kontinents einen Wiederaufbau zu wagen. Dies gilt besonders für das Jahr 1945. Dabei waren die Bedingungen mehr als schwierig. Der europäische Kontinent wurde geteilt. In der Potsdamer Konferenz verhandelten die Alliierten über die neue Gestalt der europäischen Staatenwelt. Der Beginn des Kalten Krieges teilte den Kontinent in das freie und in das unfreie Europa. Das ist umso bemerkenswerter. Es ist umso bemerkenswerter, dass die Gründerväter der heutigen Europäischen Union eine gemeinsame Vision im Blick hatten. Sie wollten ein freies und ein ungeteiltes Europa, einen Kontinent, in dem Menschen ohne Grenzen und in Frieden leben können. Der britische Politiker und Premierminister Sir Winston Churchill hat diese Vision wunderbar beschrieben. Wenn Europa einmal einträchtig sein gemeinsames Erbe verwalten würde, dann könnten seine 300 oder 400 Millionen Einwohner ein Glück, einen Wohlstand und einen Ruhm ohne Grenzen genießen. Großbritannien trat erst 1973 der Europäischen Gemeinschaft bei. Dennoch zähle ich Winston Churchill mit dieser Geisteshaltung zu den Gründervätern Europas. Die Integration Europas begann mit der Idee des französischen Außenministers Robert Schuman, die deutsche und die französische Kohle- und Stahlproduktion unter eine gemeinsame Aufsicht zu stellen. Deutsche und Franzosen hatten zu oft Kriege gegeneinander geführt. Mit Stahl wurden Waffen produziert und Kohle lieferte die Energie, um Waffen und Soldaten zu transportieren. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl war ein wichtiger Schritt für die weitere Einigung Europas. 1957 gründeten 6 europäische Staaten, unter ihnen Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Italien und Deutschland, die Europäische Gemeinschaft. In ihr lebten damals 200 Millionen Menschen. Niemand hätte damals gedacht, dass die heutige Europäische Union 28 Mitgliedstaaten und etwa 500 Millionen Einwohner haben würde. Die Vision von Winston Churchill hat sich erfüllt. Aber auch heute gilt: Die Europäische Union ist kein abgeschlossenes Projekt. Wir haben das Ziel, dass alle europäischen Staaten, die es wollen und die den europäischen Gedanken teilen, Mitglieder der Europäischen Union werden können. Zu den großen Vorzügen der europäischen Integration gehören nicht nur wirtschaftliches Wachstum und Stabilität. Zu den großen Vorzügen gehört, dass Krieg und militärische Auseinandersetzung zwischen den Mitgliedstaaten der EU undenkbar geworden ist. Vor allem ist die Europäische Union ein Friedensprojekt. Das hat auch der Präsident des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy, in seiner Rede zur Verleihung des Friedensnobelpreises an die EU im Jahr 2012 zum Ausdruck gebracht. Er betonte, es sei die Idee der Gründungsväter, den endlosen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, wobei Versöhnung, so Van Rompuy, das Schwierigste ist. Echter Frieden brauche Vertrauen. Zum Weitblick der Gründerväter gehöre, dass Staaten über Nationalstaaten hinausdenken müssen. Deshalb ist die Europäische Union eine Wertegemeinschaft. Die Einladung an alle europäischen Staaten, Teil dieses Friedensprojektes zu werden, wenn sie wollen, liegt uns am Herzen. Die EU muss offen sein. Artikel 49 des Vertrages über die Europäische Union stellt dies klar. Grundsätzlich kann jeder europäische Staat EU-Mitglied werden. Absatz 2 benennt aber die Bedingungen, die der Staat erfüllen muss. Ich zitiere: Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Punkte sind auch in der Erklärung des Europäischen Rates von Thessaloniki aus dem Jahr 2003 enthalten. Mit dem dort gefassten Beschluss bekennen sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu einer Beitrittsperspektive für die westlichen Balkanstaaten. Wir stehen zu diesem Beschluss, denn Frieden, und zwar dauerhafter Frieden, kann nur gelingen, wenn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich zu diesen Werten bekennen und sie umsetzen. Weil uns das wichtig ist, haben wir die Bedingungen für einen Beitritt zur Europäischen Union klar definiert. Sie sind formuliert in den Kopenhagener Kriterien aus dem Jahr 1993, die für alle bisherigen und künftigen Beitrittsländer gelten. Das erste Kriterium ist die Stabilität der staatlichen Ordnung um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu garantieren. Dazu gehören auch die Presse- und Meinungsfreiheit, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Das zweite Kriterium verlangt funktionsfähige Marktwirtschaft und die Fähigkeit, dem wirtschaftlichen Wettbewerbsdruck der Union standzuhalten. Das dritte Kriterium besteht in der Übernahme des sogenannten Acquis communautaire, erst vorhin schon erwähnt worden, mit anderen Worten, der Rechtsbestand der Europäischen Union wird in die nationale Gesetzgebung übernommen. Über diese Kriterien hat sich die Europäische Union zu einigen Grundsätzen ihrer Erweiterungspolitik verständigt. Die Union verpflichtet sich, ihre Zusagen gegenüber den Beitrittskandidaten einzuhalten. Für alle Kandidatenländer gelten die gleichen Kriterien und die gleichen Bewertungsmaßstäbe. Ein wichtiger Aspekt ist die Zustimmung der Menschen zum Erweiterungsprozess. Dies gilt für die Gesellschaften der heutigen EU-Mitglieder nicht weniger als für die der Beitrittsländer. Wir wollen die Vorzüge und die Arbeit der Europäischen Union verständlich erklären und vermitteln. Wir erwarten, dass die Kandidatenländer Engagement zur Erfüllung der Kopenhagener Kriterien zeigen. Aber auch die EU selbst muss ihre Hausaufgaben machen. Sie ist gegründet worden als Gemeinschaft von 6 Mitgliedstaaten. Heute sind es 28 Mitglieder. Wir haben die Aufgabe, die Entscheidungsabläufe und die Institutionen der EU so zu reformieren, dass sie auch mit 30 und mehr Mitgliedern arbeiten und funktionieren kann. Es ist unser Ziel, für neue Mitglieder auch aufnahmefähig zu sein. Mit den Beschlüssen des Europäischen Rates von Thessaloniki wurde eine Agenda gesetzt, mit der die Balkanstaaten Teil des vereinten Europas werden können. Mit der damals beschlossenen West-Balkan-Strategie haben wir den Fahrplan zur europäischen Integration und zu europäischen Fonds vereinbart. Insbesondere werden vor dem eigentlichen Beitrittsprozess Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen vereinbart. Mit dem Instrument for Pre-Accession Assistance stellt die Europäische Union auch finanzielle Mittel zur Verfügung. Über 10 Jahre nach diesem Beschluss ist der Integrationsstatus der Balkanstaaten in die Europäische Union sehr unterschiedlich. Slowenien und Kroatien gehören inzwischen der EU an, ebenso Bulgarien und Rumänien. Beitrittsverhandlungen sind mit Serbien und Montenegro begonnen worden. Mazedonien und Albanien sind offizielle Beitrittskandidaten. Bosnien und Herzegowina sowie Kosovo haben den Status potenzieller Beitrittskandidaten. Wir spüren die Ungeduld und den Willen der Kandidatenländer, der EU beizutreten. Dies wird in den politischen Gesprächen immer wieder deutlich, zuletzt in dem Gespräch, das ich heute mit dem mazedonischen Außenminister geführt habe. Im Februar 2013 besuchte der damalige deutsche Außenminister Guido Westerwelle Albanien und Mazedonien. Dabei erklärte er: Deutschland steht zur europäischen Perspektive der Staaten des westlichen Balkan. Die albanischen und mazedonischen Anstrengungen auf dem Weg in Richtung EU unterstützen wir ebenso wie diejenigen aller anderen Staaten des westlichen Balkans. Deshalb ist es so wichtig, dass die Bedingungen und Voraussetzungen, die daran geknüpft sind, glaubhaft und nachhaltig eingelöst werden. Zitat Ende. Zu diesem einen entscheidenden Satz stehen wir für alle Staaten des westlichen Balkans auch heute. Dies ist auch auf der im August diesen Jahres in Berlin durchgeführten Balkankonferenz unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder deutlich geworden. Es gibt eine klare Perspektive für den EU-Beitritt. Es sind aber auch Hindernisse benannt worden. Wir wissen darum, wie schwierig es ist, ethnische Konflikte zu befrieden. Für Serben und Kosovo bedeutet dies die Umsetzung des Brüsseler Abkommens, für die Beziehung beider Länder, um die Beziehung beider Länder zu normalisieren. Mit dem Ochrida-Rahmenabkommen aus dem Jahre 2001 wurde die rechtliche Basis gebildet, wie ethnische Mazedonier und Albaner und weitere Minderheiten hier zusammenleben können. Mazedonien und Griechenland sind gefordert, ihren inzwischen jahrelangen Namensstreit beizulegen. Neben der ethnischen Aussöhnung sehen wir in ökonomischen wie rechtsstaatlichen Defiziten und in der Korruption entscheidende Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Die vielfache hohe Arbeitslosigkeit fördert Schwarzarbeit und Korruption. Sie hemmt die ökonomische Entwicklung, beispielsweise auch hier in Mazedonien. Ein von Freedom House angestellter Vergleich der Westbalkanstaaten stellt eine positive Entwicklung der Zivilgesellschaft in den meisten Kandidatenländern fest. Obwohl Korruption noch immer das größte Problem ist, hätten Kroatien, Serbien und Mazedonien einige Fortschritte erzielt. Besonders besorgen mich jedoch Analysen, dass seit dem Jahr 2008 in allen Kandidatenländern die Entwicklung unabhängiger Medien am stärksten kritisiert wird. Das Thema dieser Tagung lautet Media in Southeast Europe, not enough or too much information. Die mir vorliegenden Informationen führen mich eher zu dem Schluss, not enough. Ich beziehe mich nicht nur auf Quellen der Europäischen Union, sondern auch auf unabhängige Quellen wie Freedom House oder Reporter ohne Grenzen, aber auch das, was ich heute hier gehört habe. Wir hören davon, dass Journalistinnen und Journalisten teilweise massiv unter Druck gesetzt werden. Auch von Gewalt und ungerechtfertigten Inhaftierungen ist die Rede. Die Organisation Reporter ohne Grenzen vergleicht und bewertet die Pressefreiheit von 180 Staaten auf der Welt. Mazedonien sieht die Organisation auf Platz 123. Das Land ist innerhalb von 7 Jahren um 87 Plätze herabgerutscht. Montenegro steht demnach auf Platz 114. Serbien sei zwar von Platz 63 auf 54 vorgerückt. Kritiker sagen aber, die freie Presse werde nicht unter Druck gesetzt, weil es keine freie Presse in Serbien gibt. Die Beschränkungen eines kritischen Journalismus werden der Studie zufolge auch in Albanien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina zum Teil massiv unterdrückt. Selbst in Kroatien, immerhin ein EU-Mitglied, seien die Einschränkungen der Pressefreiheit unverhältnismäßig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sicher, dass die Korruption und die institutionelle Schwäche in vielen Kandidatenländern nur durch freie und unabhängige Medien überwunden werden können. Es ist ein gutes Zeichen, wenn sich Zivilgesellschaft entwickelt. Wenn sie aber ohne Informationen bleibt und ihre eigenen Botschaften nicht transportieren kann, fehlt ein entscheidender Baustein auf dem Weg zu funktionierender Demokratie. Ich habe eingangs über europäische Werte gesprochen. Zu der im europäischen Integrationsprozess gewonnenen Freiheit gehört die Freiheit der Meinung. Ohne unabhängige Medien ist dies nicht möglich. Politische und gesellschaftliche Positionen brauchen eine öffentliche und kritische Debatte. Meine Pflicht als Demokrat ist es, dem anderen eine gegenteilige Meinung zu ermöglichen. Deshalb ist Demokratie die Chance, dass auch Minderheitenpositionen Mehrheitspositionen werden können und umgekehrt. Das ist der Konfliktausgleich, der den Staaten der EU seit Jahrzehnten Frieden bringt. Er ist die entscheidende Voraussetzung für die Mitgliedschaft der westlichen Balkanstaaten in der Union. Ich erinnere abschließend an den Europäischen Rat von Luxemburg. Im Dezember 1997 wurde beschlossen, dass die Beitrittskandidaten bereits für die Aufnahme von Verhandlungen die politischen Kriterien des Maastrichter Vertrages erfüllen müssen. Das war und ist oft nicht der Fall. Wir haben Beitrittsverhandlungen auch mit Ländern begonnen, in denen zweifellos Defizite vorhanden waren. Aber wir wissen, dass auch der Prozess der europäischen Integration, die Zielstellungen, die Umsetzung in nationales Recht entscheidende Schritte zur europäischen Einigung sind. Pragmatisch, wie der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer war, sagte er, Europa muss geschaffen werden. Eine stabile Europäische Union setzt aber voraus, dass die Mitgliedstaaten mit ihren vollumfänglichen Rechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und mit ihr auch die Freiheit und die Unabhängigkeit der Medien verinnerlicht haben. Von dieser Position, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir keinen Zentimeter abweichen. Um es klar zu sagen, man muss nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Aber wer Mitglied der Europäischen Union werden will, muss diese Werte teilen und muss sie auch in seinem Staat umsetzen. Und dazu gehört auch die Unabhängigkeit und Freiheit der Medien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist der Weg zum Frieden und zur Versöhnung. Oder, um mit den Worten von Konrad Adenauer zu sprechen, die Einheit Europas war ein Traum. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für alle. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich danke Ihnen recht herzlich. I think it was a very good input and also a message for some countries in this part of Europe. So, you as journalists, maybe you can use some parts of this keynote for your work.